Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen, liebe FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Podcast-Folge. Ja, heute, am 11. Juni 2026, startet die 23. Fußball-Weltmeisterschaft. Dieses Turnier, das wird historisch. Denn erstmals findet eine WM in drei verschiedenen Ländern statt. In den USA, Mexiko und Kanada. Und erstmals nehmen 48 Mannschaften daran teil. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen. In den Stadien rechnet man mit 6 Millionen Menschen. Und man rechnet mit 6 Milliarden Menschen, die zu Hause vor den Fernsehgeräten sitzen. Fußball zieht also viele Menschen in seinen Bann. Der Fußball, der ist vieles. Er ist Politik, Business, Ablenkung, ein Fest. Er schafft die Illusion von Beständigkeit in einer verrückten Welt. So zumindest schreibt der Chefredakteur Georg Mayer in seiner aktuellen Titelgeschichte. Er hat sich gefragt, was bedeutet Fußball für Politik und Gesellschaft? Wovon lenkt er eigentlich ab? Und warum verlieren selbst seriöse Menschen beim Fußball den Kopf? Und genau darüber sprechen wir heute auch hier im Podcast mit Ronald Renk. Der Fußballautor ist gebürtig aus Frankfurt, lebt aber seit über 10 Jahren mit seiner Frau und seinen Kindern in Bozen. Sein neuestes Buch handelt davon, wie der Fußball ein Land verändert. Es heißt, der deutsche Sommer, als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog. Darin erzählt er vom Sommermärchen während der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 2006. Renk war früher Fußballreporter bei der Süddeutschen Zeitung und er hat bereits viele Bücher über Fußball geschrieben. Etwa über das Spiel BRD-DDR bei der WM 1974. Oder über den Tormann Robert Enke, der sich 2009 das Leben nahm. Herr Renk, Sie schreiben seit Jahren Bücher über die Schicksale und die Karrieren im Fußball. Was fasziniert Sie so sehr an diesem Sport, dass es Sie als Autor einfach nicht loslässt?
Ja, zum einen ist es mein Bereich, mein Metier. Da kenne ich mich aus, da bin ich zu Hause, da habe ich ein großes Grundwissen. Zum anderen, glaube ich, finden wir im Fußball das ganze Leben wieder. Also im Fußball wird sich gefreut, werden Enttäuschungen, breiten sich aus, die Leute sind in emotionalen Ausnahmezustände. Wir finden im Fußball alle Bereiche unseres Lebens, Spaß, aber auch Wirtschaft, Betrug, Fairplay, all das findet sich im Fußball wieder. Und von daher ist Fußball eine Bühne, um das ganze Leben zu beschreiben, um unsere Gesellschaft zu beschreiben.
Man sagt ja oft, der Fußball sei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Stimmt das also?
Es finden sich alle Bereiche wieder. Ja, wahrscheinlich spiegelt er die Gesellschaft sogar besser wieder als die meisten Metiers unseres Lebens. Also selbst in der Politik finden wir ja hauptsächlich gut gebildete Leute, mittlerweile Rechtsanwälte, während wir im Fußball tatsächlich noch alle Schichten finden. Also wenn ich daran erinnere, wie ich zum Fußballplatz gegangen bin, als unser Sohn Fußball gespielt hat, da waren Eltern, die in der Metzgerei gearbeitet haben, andere Eltern, die Klavierlehrer waren, andere Eltern, von denen man nicht so genau wusste, was die machen. Also da haben wir eigentlich die ganze Breite der Gesellschaft, was sich nur noch in wenigen Lebensbereichen so findet.
Und welche Bedeutung hat denn Fußball für unsere Gesellschaft?
Im besten Fall bringt Fußball uns alle zusammen und zeigt uns auch, nimmt uns die Spannungen, zeigt uns, dass also auch Menschen, mit denen wir uns sonst im Leben nicht so gut verstehen, weil sie politisch anders denken, weil sie anders aussehen, dass die eigentlich ganz nett sind. Das ist der Fußball im besten Fall. Im schlechtesten Fall verstärkt der Fußball aber auch die Spannungen, weil wir uns im emotionalen Ausnahmezustand befinden und weil wir plötzlich denken, dieses Spiel zu gewinnen ist wichtiger als alles andere, was dazu führt, dass auch Leute sich emotional verlieren beim Fußball und genau die ganzen Vorurteile, die sie haben, rauskommen beim Fußballspiel. Also auch da ist der Fußball kein Allheilmittel, sondern er bildet eigentlich nur unser gesamtes Leben ab. Er kann fürs Beste und fürs Schlechteste eingesetzt werden.
Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Fußball heute auch zu politisch aufgeladen ist?
Zu politisch kann er gar nicht aufgeladen sein. Er ist politisch aufgeladen, aber er hat natürlich so eine große gesellschaftliche Bedeutung erlangt als Unterhaltungsbranche Nummer 1 weltweit, dass er natürlich auch noch stärker politisch vereinnahmt wird, als er das schon immer wurde. Mhm. Also Fußball oder Sport wurde schon immer von der Politik gerne benutzt, um sich selbst darzustellen. Wahrscheinlich das unrühmlichste Beispiel sind die Olympischen Spiele 1936, als die Nationalsozialisten in Deutschland ja erst 3 Jahre an der Macht waren und der Welt vorgaukeln wollten, was für ein gut organisiertes und doch liebenswertes Land sie sind. Und das ist auch zum Teil geglückt. Also die Besucher der Olympischen Spiele 1936 haben alle geschwärmt von diesem Berlin, was für eine aufgeräumte Stadt das doch sei, gut organisiert, prächtiges Stadion. Und dass 50 Kilometer außerhalb von Berlin in Konzentrationslager Menschen unfassbar gequält wurden, wurde übersehen.
Ihr neues Buch heißt Der deutsche Sommer, als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog. Wenn Sie an diese WM 2006 denken, was kommt Ihnen da als erstes in den Kopf?
Sonnenschein als allererstes. Es schien immer die Sonne und das waren diese Sommertage, die eigentlich gemacht dafür sind, jung zu sein. Egal welchen Alters man ist, man fühlt sich jung und beschwingt, weil man kann bis in die Nacht spazieren gehen, laue Nächte, man trifft überall im Freien Leute und es fand so eine Art Fröhlichkeitsansteckung statt. Also die irgendwann auf den Stadtplätzen waren die ersten fröhlichen Leute beim Fußball und das breitete sich so im ganzen Land aus. Deswegen waren es sehr besondere Spiele und wir haben gerade angesprochen schon die politische Bedeutung vom Fußball. Auch diesen Weltmeisterschaft lag eine große politische Organisation zugrunde. Also Deutschland wollte sich der Welt präsentieren als wieder gut organisiertes, weltoffenes Land. Und deswegen hat die Politik in Deutschland, die Regierung, die Bundesregierung wahnsinnig Anstrengungen unternommen, dass diese Fußball-Weltmeisterschaft ein großes Fest wird.
Ja. Worum geht es denn jetzt in Ihrem Buch genau? Also welche Geschichten erzählen Sie darin?
Also zuvorderst ist es eben kein Fußballbuch, sondern ein Gesellschaftsporträt von einem einmaligen deutschen Sommer, der Sommer des Lebens von Deutschland quasi. Wir reden oft bei Personen, da erlebte ich meinen Sommer des Lebens, hier erlebt es ein ganzes Land sein Sommer des Lebens. Übrigens recht ähnlich wie Italien 1990 bei der Weltmeisterschaft. Und ich zeige auf zum einen, wie absurd schön es teilweise war, wenn beim Training von Trinidad und Tobago, ein Training, das eigentlich keinen interessiert hat, 3000 Leute zusammengekommen sind und wie bei einem Volksfest sich selber vergnügt haben. Und zum anderen zeige ich aber eben auch auf, welcher politische Anspruch dahinter stand und was die Bundesregierung alles unternahm, damit dieses große Fest gefeiert werden konnte. Ich glaube, der größte Schritt war wahrscheinlich die sogenannten Fanzones oder die Public Viewing. Heute ist das normal, dass also auf Stadtplätzen große Videowände aufgebaut werden und da kommen Abertausende zusammen, um Fußball zu schauen und zu feiern. Und das wurde quasi damals erfunden in Deutschland. Und das war auch ein großer Schritt von der Bundesregierung, durchaus auch ein Wagnis, weil damals gab es islamistische Attentate in Europa, 2004 in Madrid, 2005 in London. Und da war natürlich die Angst, was passiert, wenn da 100.000 Leute auf dem Stadtplatz zusammenkommen und da stellt sich nur ein Terrorist daneben mit dem Sprengsatz und ja, viele Leute sterben. Das kam Gott sei Dank nicht dazu. Und so wurde zum ersten Mal eigentlich eine Weltmeisterschaft 2006 mehr in den Städten als in den Stadien gefeiert.
Okay, also mit dem Public Viewing, was da angefangen
hat. Genau, das war wirklich eine neue Errungenschaft.
Ja, am 11. Juni, also heute, startet die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Was wird das denn für eine WM?
Bin ich sehr gespannt, was das für eine wird. Also es gibt dieselben Zutaten wie 2006 in Deutschland. Man hat auch dort, wird es auch Public Viewing geben, zum Beispiel in Boston auf dem Marktplatz, was es dort noch nie gab. Es werden Leute aus aller Welt zusammenkommen wieder. Aber die große Frage ist natürlich, damals hatte die deutsche Bundesregierung das Konzept, die Welt zu Gast bei Freunden. Und das ist ja nicht unbedingt der politische Ansatz dieser amerikanischen Regierung von Donald Trump. Da wollte man sich bis jetzt noch nicht so unbedingt als Freund zeigen von allen. Also wie wird diese amerikanische Regierung diese Weltmeisterschaft nutzen wollen? Wird sie sie auch nutzen wollen, um Amerika von der freundlichen Seite zu präsentieren oder um wieder ihren Markenkern dieser Regierung, dieses harte, destruktive zu zeigen und zum Beispiel die ja untrainierten paramilitärischen Eistruppen auffahren lassen, um da vermeintliche Stärke zu demonstrieren, was natürlich das ganze Turnier zerstören könnte. Auch 2006, wenn wir diesen Vergleich weitertragen, genau. Das Polizei die Polizeistrategie war relativ neu, deeskalierend. Mhm. Also man hat ganz klar gesagt, die Polizei soll mit einem freundlichen Gesicht eisessend durch die Straßen schlendern und die Einsatzpolizei für die schlimmsten Fälle, die behalten wir versteckt. Also man hat die Polizei wurde ja strategisch deeskalierend eingesetzt und das kennen wir von Amerika eigentlich auch nicht, wo die Polizei ja immer sehr martialisch hart von vornherein auftritt. Deswegen fürchte ich, dass es auch dort zu Zusammenstößen kommen kann. Hinzu kommt, dass der Fußballweltverband FIFA ja die Strategie fährt, wir müssen so viel Geld wie möglich aus dem Spiel rauspressen und die Eintrittskarten um 200-300% teurer sind als bei allen Weltmeisterschaften. Also normale Tickets für $500 oder im Viertel- und Halbfinale dann für $2000. Da ist natürlich dann auch die Frage, wer wird da überhaupt noch in den Stadien sein? Gibt's genug normale, in Anführungszeichen, Fußballfans, die fanatisch genug sind, das zu zahlen? Oder ist das dann eine Veranstaltung der Reichen nur noch?
Sie haben die Polizeikräfte angesprochen. Wie hat sich denn der Fußball von damals im Vergleich zu heute noch verändert?
Sie meinen jetzt von 2006 genau. bis heute? Genau. Der Fußball als Spiel oder als Gesellschaftsereignis? Was sich?
Beides.
Also der Fußball als Spiel ist immer besser geworden. Mhm. Und das liegt daran, weil eben auch immer mehr Geld in den Fußball fließt. Der wird zum großen Teil genutzt, dass die Ausbildung der Fußballspieler viel, viel besser geworden ist. Leider in Italien nicht so wie in anderen Ländern. Also da setzen die Vereinsbesitzer immer noch darauf, einfach Spieler von irgendwo zu kaufen und nehmen nicht so viel Rücksicht auf die eigenen Nachwuchsforderungen. Aber die Fußballspieler, die heute spielen, sind viel besser. Ein Beispiel: Es gab ein Champions League Viertelfinale dieses Jahr, Bayern München gegen Real Madrid. Und da hat Bayern München in den letzten 2-3 Minuten 2 Tore geschossen. Einer war von Michael Olise. Und das waren unfassbar gute Schüsse. Und die fallen jetzt quasi in jedem Spiel auf diesem Niveau einfach so, weil die Spieler so gut sind. Vor 20 Jahren wären diese beiden Schüsse als Jahrhundertereignisse gefeiert worden, weil die so selten waren, ne? Dass die Spieler so präzise, so scharf, so entscheidend Tore erzielt haben. Also daran sieht man, wie viel besser das Spiel geworden ist. Und der Fußball wird aber immer, immer noch größer. Und seit der Fußball eigentlich als Profispiel existiert, schimpfen die Menschen, das ist zu viel Geld drin, das kann doch so nicht weitergehen. Und er wird trotzdem immer größer, es wird trotzdem immer mehr Geld in dieses Spiel gepumpt, weil dieses Spiel offenbar so viele Leute fasziniert.
Ja, blicken wir nochmal auf die diesjährige WM. Welchen Einfluss wird denn der Krieg auf den Iran haben? Also kann Fußball die Realität bei so einem Mega-Event einfach ausblenden?
Ja, das tut der Fußball immer. Also ich glaube, also ein Turnier, die einzige Voraussetzung, dass so ein Turnier funktioniert, ist, dass in dem Land, in dem es stattfindet, Frieden herrscht. Also in der Ukraine könnte jetzt keine Fußballweltmeisterschaft stattfinden. Aber wenn das gegeben ist, dann ist das eine menschliche Fähigkeit, ob die gut oder schlecht ist, kann jeder für sich selbst beurteilen, Sachen auszublenden. Und deswegen wird in dem Moment auch, wie Sie sagen, die Konflikte der Welt immer verdrängt werden von dem Fußball. Und das wird sicher auch so sein mit dem Krieg der Amerikaner, der Israelis gegen Iran. Das Faszinierende, um es mal neutral zu sagen, ist ja, dass der Iran teilnimmt an dieser Weltmeisterschaft. Und das hat tatsächlich der Fußballweltverband FIFA geschafft, dass also wirklich die auch mitspielen dürfen, dass die Amerikaner sie nicht ausschließen. Das wäre ein Novum gewesen, was es noch nie gegeben hätte. Und das wird spannend zu sein, werden die auch wirklich fair behandelt? Also jetzt gehen ja die Gerüchte um, die dürften sich nur 24 Stunden nur am Spieltag in den USA aufhalten, die iranische Mannschaft, und müssten dann immer in ihr Trainingscamp nach Mexiko zurückfliegen. Ja, das kann nicht funktionieren. Also wenn du von Mexiko 2000 Meilen nach Seattle fliegen musst am Morgen und du sollst am Nachmittag spielen, dann hast du schwere Beine. Also das wäre ein unfairer Wettbewerbsnachteil für die Iraner. Da bin ich gespannt, ob das noch gelöst wird.
Ja, blicken wir kurz in Ihre Heimat, nach Deutschland. Nach der Heim-EM 2024 trat Torhüter Manuel Neuer ja aus der Nationalmannschaft zurück. Nun hat Bundestrainer Julian Nagelsmann aber bestätigt, dass Neuer beim WM-Auftakt gegen Curaçao wieder im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen wird. Das hat ja auch für Kritik gesorgt. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich war sehr, sehr überrascht rein fachlich, dass er Manuel Neuer zurückgeholt hat. Denn der Weltklasse-Torwart, der beste Torwart der Welt, den viele vor Augen haben, wenn sie an Manuel Neuer denken, den gibt es seit 10 Jahren nicht mehr. Also auch wenn man die letzten Welt- und Europameisterschaften anschaut, wo Manuel Neuer gespielt hat, die waren nicht von Erfolg gekrönt für die Deutschen und Manuel Neuer hat da mittelmäßig bis schlechte Turniere gespielt. Deswegen sehe ich da fachlich eigentlich keine Gründe, ihn zurückzuholen. Und der Bundestrainer hat es ja begründet mit der Ausstrahlung von Manuel Neuer. Also da habe ich auch gedacht an, was ich schon erwähnt habe, das erste Viertelfinal-Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Bayern München. Da tauchten manchmal Stürmer von Real Madrid frei vor Manuel Neuer auf und haben dann ganz schwach geschossen. Und da konnte man sich einbilden, die haben in dem Moment quasi Angst gekriegt, da steht der Neuer vor mir. Aber es gab oft schon Entscheidungen, beim Torwart muss man entscheiden, da gibt es nur einen, der oder der andere. Und da gab es oft schon Entscheidungen, wo sich die Trainer angstgetrieben für die konservative Wahl entschieden haben, für den, der also in der Vergangenheit mehr geleistet hat. Und gerade in Deutschland ging das öfters schief. Bei der Weltmeisterschaft 86 stand Harald Schumacher noch alt im Tor und verschuldete im Finale Gegentore. Bei der Weltmeisterschaft 1994 stand Bodo Ilgner im Tor und spielte ein schlechtes Turnier. Und jeweils wären eigentlich bessere, jüngere Torhüter zur Verfügung gestanden.
Sie waren ja ein enger Freund des ehemaligen Nationaltorhüters Robert Enke. Nach seinem Suizid im November 2009 haben Sie mit Unterstützung seiner Witwe Teresa eine Biografie über ihn verfasst und damit auch das Thema Depressionen im Profisport enttabuisiert. Hat sich denn die Sensibilität für mentale Gesundheit seit 2009 aus Ihrer Sicht verbessert im Profifußball?
Ja, nicht nur im Profifußball, sondern in der ganzen Gesellschaft. Oft ist es so im Leben, es muss erst etwas Schlimmes passieren, damit wir das als Menschen als Antrieb nehmen, etwas besser zu machen. Und das war im Fall von Robert Enke so, als nicht nur Deutschland, sondern eigentlich die ganze Welt gesehen hat, Depression muss eine Krankheit sein, wenn selbst so ein starker Mann wie der Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft sich das Leben nimmt, dann kann das nichts mit Schwäche zu tun haben. Also das ist eine neue Offenheit gegenüber der Krankheit eingezogen. Ich arbeite heute noch für die Robert-Enke-Stiftung, mache Vorträge zur Weiterbildung, sagen wir mal, oder zur Aufklärung über Depressionen. Und wenn ich in Schulen bin, bin ich jedes Mal eigentlich wieder fast gerührt, wie offen heutzutage junge Leute mit dem Thema umgehen, welche Fragen die stellen, Fragen, die sich Kinder meiner Generation vor 30, 40 Jahren nicht getraut hätten zu stellen, weil es da eben noch verbunden war mit, Depression, das betrifft unser Gehirn. Das muss irgendwas, eine Krankheit von komischen Leuten sein. Also das ist weg und es ist auch normal geworden, dass sich Prominente, die unter dieser Krankheit leiden, sehr selbstverständlich über ihre Krankheit äußern und davon erzählen. Und das hilft natürlich, das ist der erste Schritt, die Krankheit zu behandeln, dass man sie anerkennt als Krankheit.
Super. Wenn Sie sich diese WM auch ansehen?
Ja, natürlich. Also wenn,
im Fernsehen? Public Viewing?
Im Fernsehen. Ich bin kein Mann für Public Viewing, für große Menschenmassen. Also ich sehe Fußball gerne still für mich. Ich gehe zum Beispiel in Bozen, wo wir wohnen, sehr gerne zu Virtus Bolzano, wo gar nicht viele Zuschauer sind, aber die technisch sehr guten Fußball spielen. Da bin ich eigentlich lieber als jetzt irgendwie in großen Menschenmassen. Und ja, so werde ich bei dieser WM auch sicher viele Spiele abends schauen. Ob ich es schaffe, um 3 Uhr nachts Fußball zu sehen, weiß ich nicht. Ich bin jemand, der sehr viel Schlaf braucht und seinen Schlaf auch mag.
Ja. Und Ihre Prognose, wer holt den Titel?
Ich denke, Spanien ist die beste und konstanteste Mannschaft. Und da gibt es noch ein paar andere. Frankreich theoretisch die individuell bestbesetzte Mannschaft, aber die spielen ja so einen defensiven Fußball, die nehmen sich selber viel von ihrer Stärke, weil sie das Risiko minimieren wollen. Den traue ich nicht so richtig. Und dahinter gibt es eine gute Verfolgergruppe von Mannschaften wie Argentinien, Portugal, Deutschland, England. Und einer davon wird wahrscheinlich gewinnen.
Ja, super. Vielen Dank, Herr Renk.
Danke Ihnen.
Ja, das war das Gespräch mit Ronald Renk. Kommen wir nun zur aktuellen Ausgabe. FF-Direktorin Verena Plieger etwa stellt ein Brixner Startup vor, das Großes vorhat. Es nennt sich AllSides und hat einen Scanner entwickelt, mit dem Weltmarken wie Nike, Adidas und Gucci, aber auch Plattformen wie Zalando oder Amazon ihre Produkte online besser präsentieren können. Jetzt haben die Gründer ein Büro in New York eröffnet. Und sie wollen in 4 Jahren den Traum eines jeden Startups schaffen. Den Sprung zum Unicorn. Also 1 Milliarde US-Dollar wert sein. Mit welchem Geschäftsmodell das gelingen soll, das lesen Sie im Heft. und Silke Hinterwallner war in Bruneck unterwegs. Sie hat sich gefragt, war es ein Fehler, die Uni auf 3 Standorte zu verteilen? Vielleicht, antworten einige der Gesprächspartner. Jetzt aber zeigt sich vor allem, was Bruneck verliert, sobald die Studierenden nach Bozen umziehen müssen. Und Karl Hinterwallner, der hat sich in Glurns umgesehen. Dort möchte der Bürgermeister im Juli und August die Stadt für den Durchzugsverkehr sperren. Denn die engen Gassen des mittelalterlichen Städtchens seien nicht für Autos, sondern für Pferdefuhrwerke gebaut worden. Und daher ungeeignet für eine derartige Blechlawine. Ob dem Bürgermeister das gelingen wird, das lesen Sie im Heft. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!